Herzlich willkommen zu unserem WTU-Podcast We Move People, dem Podcast für Körper, Herz und Verstand. Wir sind Alfred Johannes Neudorfer und Rosa Ferrante-Banera. Und in unserem Podcast beschäftigen wir uns mit den Themen persönliche Weiterentwicklung, Gesundheit, Kampfkunst, Philosophie und Menschsein.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom We Move People Podcast. Hallo AJ.
Hallo Rosa.
Heute geht es um den zweiten Teil der hermetischen Gesetze. Und zwar, falls du die letzte Folge Teil 1 davon nicht gehört hast, würde ich empfehlen, erstmal die zu hören.
Ja.
Weil hier geht es jetzt um die Gesetze 4 bis 7. Und wir hatten da nämlich bei der Einleitung kurz noch was dazu gesagt.
Ja, ja.
Das wäre sinnvoller. Dann brauchen wir das jetzt nicht doppelt erzählen und wiederholen. Also wir machen direkt weiter mit dem vierten Gesetz der Polarität. Also, dass alles zwei Pole hat, sozusagen.
Genau. Und Pole nicht mit Gegensätzlichkeiten verwechseln. Es hat zwei Pole. Die zwei Pole interagieren.
Mhm.
Wir haben es ja wieder mit diesem Fluss dazu, mit dem Fluss, der interagiert, der im Kreislauf drinnen ist. Nehmen wir wieder ein Beispiel aus dem Wing Chun, aus dem asiatischen Wing Chun. Die meisten kennen natürlich das Daikin-Symbol mit Yin und Yang. Und in diesem Yin- und Yang-Symbol, wenn man es so vor Augen hat, dieser weiße Fisch und der schwarze, im Weißen ist ein schwarzer Punkt, im Schwarzen ist ein weißer Punkt. Das weist darauf hin, dass nichts für sich alleine sein kann, es ist immer ein Rest der Gegenseite mit drinnen. Und man kann so sagen, Polarität heißt, es ist, unsere Kampfkunst ist ja ein Synonym dafür, wenn man etwas ins Extrem macht, wird es zum Gegenteil. Ist etwas besonders nachgiebig und nimmt auf, dann schlägt es in das Gegenteil um. Es erzeugt unglaubliche Wirksamkeit.
Mhm.
Ist etwas im Übermaß wirksam, schlägt es in das Gegenteil um. Also wenn man etwas extrem macht, erzeugt man nicht das, was man im Extrem macht, man erzeugt das Gegenteil. Mhm. Das sollte man sich in seinem Handeln immer bewusst machen. Das ist so, aus dem Grund sollte man versuchen, absolut Extreme zu vermeiden. Weil sonst steht man plötzlich vor dem Gegenteil.
Mhm.
Und nicht vor dem, was man eigentlich ursprünglich vorhat. Aus dem Grund ist so ein aus der Mitte Handeln so wichtig.
Mhm.
Dass man mit diesen Polaritäten jonglieren lernt in diesem Prozess. Genau in der Mitte sein ist auch nichts, da ist nichts. Aber dass man jonglieren lernt, dass man diese Punkte und diese Umkehrpunkte verstehen lernt. Wieder ein Bezug zu unserer Kampfkunst, zur asiatischen, das I Ching, das Buch der Wandlungen.
Mhm.
Es beschreibt die Wandlungen, die Übergänge, wo etwas in etwas anderes wieder wird und dass man hier ein Gleichgewicht erzeugen kann.
Mhm.
Das ist ganz, ganz wichtig. Sowas brauchen wir in jedem Bereich. Wir brauchen es bei uns im Leben. Wir brauchen es, damit wir ums Leben Wachstum haben. Ich meine jetzt nicht ein materiellen Wachstum, ich meine Wachstum von uns als Menschen. Wir selber haben diese beiden Seiten in uns, die in Wechselwirkung zueinander stehen.
Mhm.
Und das Leben stellt uns immer vor Herausforderungen. Es forciert uns immer in eine Richtung, damit wir diese zwei Polaritäten ausgleichen, dass wir mit diesen beiden Polaritäten schwingen. Leben hat für mich viel, viel, viel damit zu tun, dass wir mit dem Prozess des Lebens jonglieren lernen. Wie jemand, der mit drei Bällen spielt. So ist das Leben selber. Wir können nicht aus diesem Jonglieren einen Ball rausnehmen und sagen, funktioniert ja nicht. Nein. Das ist dieser Prozess des Jonglierens.
Mhm.
Und das sind diese Polaritäten, mit denen wir jonglieren.
Mhm. Okay, das fünfte Gesetz, Gesetz des Rhythmus. Also alles fließt in Zyklen.
Es ist nicht so, sagen wir so, ist wie Lernen selber. Lernen ist nicht eine gerade Linie, die ansteigt. Sondern im Lernen, um so einen Prozess des Lernens zu sagen, Lernen ist, wir sammeln innerhalb eines Prozesses kritische Masse an und dann machen wir einen Sprung. Und dann geht es wieder von vorne los und wir springen wieder. Und das selbst Leben selber hat diese Sprünge in sogenannten Zyklen und Rhythmen eingebaut.
Mhm.
Es ist nichts eine permanent geradlinige Sache, sondern das Leben ist im Kreislauf. Schauen wir uns die Natur an.
Wollte ich gerade sagen, die Jahreszeiten.
Schauen wir uns die Natur an. Ja. Natürlich ist das Unterschied, je nachdem, welcher Weltzone wir leben, aber sie hat einen Rhythmus. Mhm. Und ich muss mein Handeln auf diesen Rhythmus und diese Zyklen einstellen. Es hat keinen Sinn, dass ich im Sommer das mache, was ich im Winter machen sollte. Ich rede jetzt mal, nehmen wir die Landwirtschaft. Wir leben ja heute ein bisschen in einer entfremdeten Zeit, weil durch moderne Zivilisation können wir die Jahreszeiten so ausgleichen, dass wir fast das ganze Jahr das Gleiche machen können. Gehen wir aber weiter zurück, war der eingebunden Mensch, hat er von mir Ahnung gehabt, ein Bauer, der ein Feld bestellen musste, konnte das nicht willkürlich machen. Er musste es in der richtigen Zeit vorbereiten, er musste in der richtigen Zeit aussehen, er musste in der Zeit dazwischen für die Ernte das Richtige tun, dann kommt der Ernte und er musste dem Ernte das Richtige machen. Das ist ein Zyklus, dessen Jahreskreislauf, den musste er berücksichtigen in seinem Handeln.
Und gute haben dann auch noch Mondzyklen und andere Dinge berücksichtigt.
Ja, genau. Da hat die Menschheit Wissen angesammelt und hat das zu berücksichtigen, weil es ihnen klar geworden ist, da wirkt ja noch etwas wieder rein, was ganz unterschiedlich sogar an verschiedenen Tagen im Monat unterschiedliche Wirkung erzeugt. Daraus sind diese Beschreibungen entstanden.
Mhm. Und das hat ja auch auf den Menschen, auf alles, nicht nur auf die Natur, auf die Menschen.
Genau.
Auswirkung.
Und wenn man sich selber betrachtet, das ist sehr individuell, wir haben auch einen eigenen persönlichen Rhythmus, in dem wir drinnen stecken. Der ist nicht für alle ganz identisch, sondern der ist leicht unterschiedlich. Und wieder, je mehr wir uns diese hermetischen Prinzipien hängen ein bisschen zusammen, wie oben, wie unten, alles ist Geist. Wenn wir uns selber zu betrachten lernen, beginnen wir solche Dinge irgendwann zu erkennen. Und wenn wir sie genauer hinschauen, beginnen wir das zu erkennen.
Auch hier wieder, alles ist in Bewegung mit Gesetz des Rhythmus,
ja,
ne?
Genau,
also
ja,
Bewegung
ja.
und Rhythmus
Bewegung
gehört
und Rhythmus,
auch zusammen.
Ja.
Und wenn man jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht, mal in der Tiefphase ist, dann weiß man, nach dem Tief kommt ein Hoch.
Genau.
Weil alles ist in Bewegung. Es sei denn, man verharrt irgendwie an einem Punkt und bewegt sich nicht weiter. Aber wenn man sich weiter bewegt, kommt nach dem Tief ein Hoch.
Es ist nicht willkürlich, aber es ist auch nicht automatisch. Mhm. Es passiert nicht automatisch. Aber wenn ich bewusst erkenne, was an diesem Zeitpunkt besonders gut möglich ist und in der Lage bin, das zu tun, hat es eine andere Wirksamkeit, als wenn ich willkürlich handle.
Ja.
Vielleicht hat etwas am verkehrten Zeitpunkt gar keine Wirkung und am richtigen Zeitpunkt sagt man, wow. Mhm. Ist wie mit dem Samen, den ich pflanze. Mhm. Am verkehrten Ort, zur verkehrten Zeit passiert nichts.
Mhm.
Zur richtigen Zeit, am richtigen Ort und richtigen Umstände wird eines Tages eine uralte Eiche dastehen.
Mhm. Ja, da dann die Einsicht zu haben, das zu verstehen. Ne?
Das zu verstehen,
und
ja.
dann haben Menschen ja noch ihre eigenen Zyklen, also Lebensrhythmen sozusagen. Mhm. Ne?
Lebensrhythmen, ja, es ist ja, das, man könnte das Leben einzuteilen beginnen. Nehmen wir mal, es gibt diese Beschreibung des 7-Jahres-Rhythmus und da ist schon was dahinter. Die ersten 7 Jahre, die nächsten 7 Jahre, die ersten 7 Jahre, wenn wir ein kleines Kind sind, wo alles sehr offen ist, wo wir selbst sehr offen sind, wo wir diese Welt als Wunder erleben, wo wir, wenn es uns auch vom Umfeld gegeben wird, dass wir es so betrachten dürfen. In den nächsten
wo man Kinder bis zu 7 Jahre noch nicht politisch oder ideologisch oder religiös konditionieren sollte.
Genau, man sollte ihnen das Wunder offen lassen. Mhm. Dann die nächsten 7 Jahre, wo man natürlich mit der Sozialisierung beginnt, weil sie müssen ja auch in die Welt, in die Welt, ich sage es bewusst Welt. Welt ist für mich die Beschreibung, die wir als Menschen machen. Erde ist was anderes. Erde ist, wie es wirklich ist. Welt ist, wir müssen wir müssen ihnen die Welt erklären, weil sie müssen mit dieser Welt ja umgehen lernen.
Hm.
Das sind die nächsten 7 Jahre. Hm. Dann kommen 7 Jahre, die 7 Jahre eigentlich zum Erwachsenen, die ist nicht mit dem Verstehen der Welt, die ist mit dem Handeln in der Welt sollte verbunden sein.
Hm.
Weil in der 4. Phase haben wir den jungen Erwachsenen. Der beginnt ja dann zu pflanzen und zu ernten. Aufgrund dessen, wie er die Welt verstanden hat, wie er in der Welt zu handeln gelernt hat und beginnt er dann. Und dann kommen die nächsten 5 Jahre. Da beginnt er mehr oder weniger einen Garten zu haben. Das ist sein Leben. Er beginnt zu ernten. Er beginnt das. Und dann kommen schon die nächsten Phase und dann sind wir am Lebensmitte. Dann beginnt man sich, sollte man sich ein bisschen mit der Rückbesinnung, mit der Rückerinnerung zu beschäftigen beginnen, mit der Geistigkeit von sich selber. Das heißt nicht, dass man nicht mehr in der Materie ist, aber in der ersten Hälfte ist man viel mehr außer den ersten 7 Jahren in der Materie, um zu verstehen. Und dann hat man Material, um wieder darüber hinauszuwachsen. Und dann kann man diese Zyklen weiterführen, diese 7-Jahres-Zyklen.
Mhm.
Und wenn man natürlich dann 63 oder 70 wird, dann sollte man geistiger geworden sein durch sein Leben.
So hat jeder Zyklus wieder seine Besonderheiten. Mhm. Und wenn man sich nicht der Natur entsprechend verhält, sondern halt immer innerlich wie ein Teenager weiter handelt, als Beispiel, und sich halt nicht altersgemäß auch von der Persönlichkeit her weiterentwickelt, dann hat man irgendwann ein großes Problem.
Dann hat man große Schwierigkeiten, die darauf hindeuten, und dann sollte man dem ins Auge schauen. Und je älter man wird, wenn man als 70 Jahre Schwierigkeiten hat, die man als 14 Jahre bewältigen hatten müsste, hat man natürlich eine große Schwierigkeit.
Mhm. Ja, also mir fehlen auch in der Gesellschaft diese weisen alten Menschen.
Mhm.
Also gibt natürlich vielleicht einige, die an sich arbeiten.
Aber man nimmt sie nicht wahr. Sie haben keine Präsenz und sie haben kein, also das fehlt dieser Gesellschaft. Sie entwertet das Alter. Ich denke schon, dass es da draußen weise alte Menschen gibt, aber die haben keinen Raum in dieser Gesellschaft.
Mhm.
Man gibt sie ihnen nicht.
Mhm.
Sondern es wird nur die Jugend betont.
Mhm.
Jugend ist toll und schön, aber alles hat seine Phase. Und es hatte nichts damit zu tun, wie man außen ausschaut. Damit hat es ja zuerst mal nichts zu tun, sondern es hat mit einer inneren Sache zu
Reife,
tun.
Reife, dieses Reifen, nicht älter werden, sondern reifen.
Ja.
Und
natürlich soll ein 14-Jähriger, der braucht nicht reif zu sein, der sammelt gerade in einer neuen Zeit, er lernt in eine andere Zeit hineinzuwachsen, er sammelt gerade seine Erfahrung. Er wird ein reifer Mensch durch seinen Weg dann sein in 70 Jahren.
Mhm.
Aber es wäre schön, wenn er reife, mit dass er diese Qualität der Reife erfahren lernt. Diese Einsicht, die dann nicht mehr von außen kommt, sieht dieser Mensch sich rückerinnert in sich selber und ihm etwas über das Leben sagen kann, was ihm da draußen, was in keinem Buch steht. Weil das kann in keinem Buch stehen.
Mhm.
Im Buch kann nur etwas stehen, was dir Impulse für die Reise durch dein Leben gibt. Aber es kann nicht die Essenz dieser Reise drinnen stehen.
Mhm. Okay, das ist die sechste Gesetz von Ursache und das Gesetz von Ursache und Wirkung. Also kann man Karma sagen?
Karma ist ein guter Ausdruck, nur muss man dann definiert, was man unter Karma versteht. Viele stellen sich meiner Meinung nach, das ist ja ein allgemeiner Begriff, Gesetz von Ursache und Wirkung, sehen sie das zu materiell und zu banal vor.
Ja, also wenn das Frühstücksbrot runterfällt, dann...
Klar, ist Ursache und Wirkung.
Klar.
Nein, aber es ist ein bisschen komplexer, weil wir leben ja in einer multidimensionalen Welt, die wir aber so aber gar nicht wahrnehmen, sondern wir nehmen, sagen wir mal, vier Dimensionen wahr und die vierte nehmen wir als Zeit wahr, wenn wir es so mal wahrhaben, nicht als räumliche Dimension, sondern als Raumzeit, als Zeit nehmen wir es wahr. Von den anderen Dimensionen, die existieren, nehmen wir nichts wahr. Aber alles, was wir tun, hat womöglich Wirkung auch in Aspekte hinein, die uns gar nicht bewusst sind und die wir nicht wahrnehmen. Und das sind wir dabei. Beginne ich, und es geht jetzt mal um eine Handlung, und die erste Handlung, auch ein Gedanke ist eine Handlung.
Mhm.
Ich denke ihn ja.
Mhm. Und das verursacht auch.
Und sobald ich gedacht habe, habe ich etwas in die Existenz gebracht. Das muss mir klar sein.
Mhm.
Das wird nicht mehr weggehen. Das ist, denkt man wieder zurück, alles ist Schwingung, alles ist Energie, alles hat Rhythmus, alles hat, es ist da. Es beginnt zu verursachen, ob es mir bewusst ist oder nicht.
Mhm.
So, und dieser Gedanke wird zu einer Einstellung, diese Einstellung in mir selber mal, unabhängig davon, dass der Gedanke vielleicht darüber hinaus existiert, wird zu einer Handlung. Und eine Handlung erzeugt Folgen, weil es eine Funktion ausübt. Und diese Folgen werden in die Zukunft hineingehen. Und vielleicht nicht nur in die Zukunft, weil vielleicht, wir erleben ja Zeit als Ablauf in die Zukunft, aber vielleicht ist es mehr wie ein Teich, wenn Stein reinfällt, die Wellen beginnen sich in alle Richtungen auszubreiten. Und zwar nicht nur in die Vergangenheit und die Zukunft, sondern auch nach links und rechts, also in Dimensionen, die wir nicht wahrnehmen. Und sie verursachen vielleicht dort. Und das haben wir verursacht. Und es verursacht natürlich nur solange es Energie hat. Weiter kommt es nicht. Und vielleicht dann, wenn es die Ernte eingefahren hat, die drinnen steckt, kommt es wieder auf uns zurück. Und dann kriegen wir die Ernte, unsere Gedanken, unsere Einstellung und unsere Handlung. Erkennen wir dann nicht, weil wir es nicht in diesen Zusammenhang stellen. Aber vieles im Leben passiert vielleicht aus diesem Grund. Und auch etwas, was wir nicht getan haben, aber tun hätten sollen, erzeugt Karma. Ich denke sogar, das meiste in unserem Leben, vieles entsteht aus Handeln und das wäre nachvollziehbar, aber viel schlimmer sind die Sachen, die Unterlassungen, die wir tun hätten sollen, an gewissen Orten und in gewissen Umständen. Wir haben es nicht getan, weil wir feige waren, weil wir faul waren, weil wir uns nicht blamieren wollten, weil wir nicht auffallen wollten, weil wir was anderes tun wollten. Und daraus kommt viel mehr als Karma auf uns zurück, als uns bewusst ist, wo wir uns unserer Verantwortung entziehen. Und nicht das, was nicht der Punkt, wo wir handeln, der löst es aus, sondern das, was aus Ernte, aus dieser Handlung entstehen wird, dafür haben wir die Verantwortung.
Mhm. Ja, und ich glaube, was du vorhin sagtest, viele sehen einfach dann nicht die Zusammenhänge, mit was das in Verbindung stehen kann. Ne? Also wenn man vielleicht irgendwo etwas unterlassen hat, was man notwendigerweise hätte tun sollen, oder man etwas getan hat, was ja nicht gut war, was schlechte Folgen hat, vielleicht für ein anderes Menschenleben oder so, dann wird das fürs eigene Leben irgendwann Folgen haben. Nicht heute, nicht morgen, nicht sofort. Und man setzt das dann nicht mehr in den Zusammenhang. So. Und irgendwie wird das dann ausgeglichen vom Universum sozusagen. Und das erinnert mich an diese Geschichte von Mullah Nasruddin, wo denn einer da mit ihm unterwegs ist und da war irgendeine Situation, ich weiß nicht mehr, die ganze Geschichte, und dann fällt er und bricht sich ein Bein.
Ja, genau.
Und dann hat er gesagt, also der sich das Bein gebrochen hat, ja, das war jetzt hier wegen der und der Situation, sagte Mullah Nasruddin, nee, das war, weil du vorhin irgendwie...
Weil du vorher über meinen Fuß gestolpert bist,
genau.
Für das.
Das andere, das kommt erst noch.
Das wäre ganz was anderes.
Ne, also das sind manchmal dann Sachen, die man gar nicht in Zusammenhang setzt.
Ja. Nehmen wir mal so ein Beispiel. Du kannst gut schwimmen, du kommst in eine Situation, du lernst jemanden kennen, der kann nicht schwimmen. Es wäre eine Situation, dass du es ihm beibringen kannst. Du bist aber, sagst, wieso soll ich das tun? Und eines Tages ertrinkt dieser Mensch.
Aha, auch wenn man nichts davon mitbekommt und dann.
Na, aber wenn du in der Situation gewesen wärst, du hast von diesem Defizit gewusst und wärst ein Mensch gewesen und es wäre die Situation vorhanden gewesen, wo du ihm den Impuls geben hättest können und es machen hättest können, dann bist du verantwortlich.
Mhm. Der kann irgendwann in einer Situation sitzen, ertrinken, auf einem ganz anderen Punkt der Erde und du wirst dann Folgen dafür einfahren.
Du wärst der Mensch gewesen, der es in sein Leben bringen hätte können. Und ihn bewahren hätte es können davor.
Aber ganz häufig ist es ja auch so, man sagt ja auch in der Tradition, dass wir nicht missionieren, ganz häufig ist es ja auch so, dass man denkt, ja, dem könnte man jetzt das und das sagen, aber dann hält man sich zurück und hält die Klappe, weil wenn derjenige entweder nicht reif ist oder auch nicht danach fragt, weil wir belehren ja nicht und wir missionieren auch nicht. Und wenn jemand nicht gezielt um Hilfe oder um einen Ratschlag fragt, dann erzähle ich ja nicht Leuten irgendwie was, was ihnen vielleicht helfen oder weiterbringen würde, weil dann müsste ich jeden Menschen ja...
Nein, ich zwinge ihn ja nicht, schwimmen zu lernen, aber ich mache ihm einen Hinweis und ein Angebot, dass es vielleicht gut wäre...
Wenn wir Menschen sehr gut kennen, zum Beispiel.
Ja, genau, richtig, ja. Mhm. Oder natürlich kannst du einem Menschen nicht einen Ratschlag auf etwas hinweisen, du brauchst ihn nicht missionieren, dann bist du, sagen wir mal so, aus dem Schneider.
Mhm.
Das ist dann seine Entscheidung geworden.
Mhm.
Und nicht mehr deine Verantwortung. Aber denk nicht für andere Menschen und denk nicht, ich biete es ihm gar nicht an, ist nicht meine Geschichte. Du brauchst ja nicht missionieren.
Mhm.
Du brauchst ja nur auf eine Situation hinweisen, in der das vielleicht von Vorteil wäre für ihn.
Mhm.
Ihn zu einer eigenen Entscheidung zu bringen. Natürlich, jemanden zu zwingen, darum geht es gar nicht. Jemand zwingen löst wieder ganz andere Folgen aus.
Deswegen sagen wir auch zum Beispiel, wenn wir mit unseren Schulleitern diese Lehrerschulung und so weiter haben, wie wichtig das ist, sich richtig um einen Interessenten, der in die Schule kommt, ob Kind oder Erwachsener, zu kümmern, weil der hat Bedarf, das Kind wird vielleicht schon geärgert, gemobbt, es ist auf jeden Fall zu schüchtern, deswegen bringen die Eltern die Kinder ja zu uns oder auch als Erwachsener, irgendwas merkst du, fehlt dir, du willst mal was anderes machen, du brauchst irgendwie das, deswegen bist du ja danach auf der Suche, du kommst zu uns und wenn wir uns dann nicht im Probetraining und auch nicht danach richtig um denjenigen kümmern, dass der wirklich sich mal verpflichtet und damit sich eine Zeit lang auf diese Reise begibt, an seinem Problem oder an der Situation aktiv zu arbeiten, was zu verändern. Wenn wir einfach sagen, ach ja, komm irgendwann mal wieder, wenn du Lust hast, dann geht er raus in die Welt, hat 5000 andere Reize, nächste Woche hat er vielleicht eine Erkältung, die Woche darauf macht die Freundin gerade Stress wegen irgendwas oder er muss länger arbeiten, den siehst du vielleicht aus irgendeinem Grund nie wieder. Das war dann unterlassene Hilfeleistung, dich nicht richtig um den zu kümmern.
Ja, wir sind uns unserer Verantwortung, unserer Profession uns überhaupt nicht bewusst. Weil wir denken aus dem Augen, aus dem Sinn. Ist aber nicht so. So. Wir in unserem Bereich, das Material, mit dem wir arbeiten, sind Menschen. Das dürfen wir nie aus dem Auge verlieren. Und wir sind natürlich in der Verantwortung, dass wir Menschen das beibringen, wenn er es braucht. Und eben auch, wie du es jetzt gesagt hast, ihn nicht durch andere Gründe einfach missachten.
Ja, und ein Mensch schwankt ja auch, ja, ne? Wie du mal sagst, mit diesen 5 Minuten kündigen. Ja. In dem einen Moment merkt der Mensch, ich brauche das, oder mein Kind war, ne, also, oder der Elternteil weiß, mein Kind braucht das. Der geht im Moment hin, und im nächsten Moment zweifelt der Mensch, und im nächsten Moment schwankt der Mensch, und im nächsten Moment sagt, ach, ich könnte auch noch 10 andere Sachen ausprobieren.
Mhm. Denk mal zurück an die Polaritäten. Nach jeder Entscheidung folgt der Zweifel.
Mhm.
Es geht nicht anders. Früher hat man das Versuchung genannt. Kaum, dass du etwas Wirkliches, Wichtiges entscheidest, beginnt eine Versuchung aufzutreten, die dich davon abhalten will. Das ist ein Naturgesetz.
Mhm.
Das soll dich herausfordern, es für dich ganz klar nochmal zu sehen.
Dich nochmal ein zweites Mal dafür zu entscheiden.
Das ist ein Trigger.
Mhm.
Nicht etwas, was dich wegbringen will, das ist etwas, was dich antreiben will.
Mhm. Okay, dann haben wir das 7. und letzte Gesetz, Gesetz des Geschlechts, also des männlichen und weiblichen Prinzips, ne?
Genau, und Geschlecht, männlich und weiblich, jetzt sind wir aber wieder in so einem Bereich drinnen, männlich und weiblich ist natürlich die Beschreibung unserer Sprache. Im alten Sinn war Mann und Frau nicht an sich nur das Geschlecht, sondern es war, man hat damit vom Geschlecht entkoppelt Wirkungsweisen beschrieben. Aus dem Grund ist ja oft in alten Büchern, wenn von Mann die Frau ist, da redet man gar nicht über den Mann. Wenn von Frau, redet man gar nicht über die Frau.
Mhm.
Man redet von 2 Wirkungsprinzipien, die natürlich zum Teil sowohl Frauen oder Männer haben können. Sondern man hat, in Asien gibt's Yin und Yang. So Yin, übersetzen wir in unsere Sprachen, es passiert wieder nur als Mann und Frau. Stimmt so überhaupt nicht. Es sind Wirkungsweisen. So. Natürlich, unter Yin, aus dem Grund verbindet man es dort eher mit dem Weiblichen. Es ist die Aufnahmefähigkeit, die Anpassungsfähigkeit und so. Und unter Yang die Aktivität, weil die Männer mehr dazu tendieren. Das heißt nicht, dass es Frauen nicht um Frauen natürlich auch handlungsbezogen zu sein. Frauen oft sehr gestalterisch, aufnahmebereit sind. Und es sind diese beiden Wirkungsweisen gemeint. Und diese beiden Wirkungsweisen sind eben ein hermetisches Prinzip. Die sogenannte männliche, ich nenne es mal die aktive Wirkungsweise, Yang, das ist das Bewegungsprinzip, das Aktionsprinzip. Aktion ohne Hintergrund ist wirkungslos.
Mhm.
Das Yin-Prinzip, was hier als weibliches Prinzip umschrieben ist, es ist aber das Wirkungsprinzip gemeint, ist die Anpassung, die Aufnahme, ist das, was Gestalt annimmt, ist ohne Aktivität, ohne Bewegung. Aktivität ohne Wirkungshintergrund ist nichts, es verpufft. Es bedingt sich gegenseitig.
Mhm.
Ich brauche etwas, womit ich handle, und ich brauche etwas, was handeln kann.
Mhm.
Ich brauche beides. So, das ist ja wieder, wenn ich ein rein intellektuelles Konstrukt habe und ich sitze da und ich denke mir die tollsten Weltengebäude aus, ja und? Bist du in der Lage, das umzusetzen, zu handeln? Hast du einen Hintergrund, in dem du nach dem, was du dir ausdenkst, in Wirkung Handeln erzeugen kannst, und Wirkung hast du es nicht, ist es eine Träumerei, auch wenn es eine intellektuelle Träumerei ist. Hast du auf der anderen Seite Masse an Gestaltungsmaterial, aber du hast keine Ideen dazu, keine Aktion dazu, dann hast du ein großes Lager, wo viel drinnen steht, das absolut sinnlos ist, das vor sich dahin rottet, stehst? Es bedingt beides und das können wir wieder auf uns selber beziehen. Da ist unser Körper. Unser Körper ist dazu da, damit wir mit dem in unserer Welt handeln, dann wirkt, dass wir gestalten in einer sinnvollen, qualitativ aufbauenden Weise. Das können wir aber nur, wenn wir in der richtigen Weise Aktionen setzen. Für die Aktionen brauchen wir Handlungsenergie. Wir brauchen Disziplin. Wir brauchen einige. Wir brauchen Klarheit. Wir brauchen Intuition. All das brauchen wir, damit wir gestalten können. Und diese beiden Sachen kommen zusammen. Das ist das Gesetz des Geschlechts. Nicht jetzt dazu viel Biologie reinbringen. Damit hat das nichts zu tun. Das Problem in unserer Kultur ist, wir haben für das nur das männliche und weibliche Prinzip gehabt als Wörter. Wir haben da keine eigene Begrifflichkeit dafür gehabt. Aus dem Grund werden oft alte Schriften total verkehrt gelesen. Da ging es nicht um die Geschlechter.
Ja, wie kann man das mehr im eigenen Leben integrieren? Als Person.
Wenn man die 7 Gesetze anschaut, sie sind natürlich gleichwertig und trotz allem bauen sie aufeinander auf. Und dieses ist nicht umsonst das Letzte. Erstens, wir brauchen, damit wir aktiv sein können, aktiv in dem Sinn, yang-mäßig handeln können, brauchen wir viel, viel persönliche Kraft. Viel, viel persönliche Kraft erreichen wir, indem wir immer mehr Schwierigkeiten und Probleme in unserem Leben lösen. Das Leben selbst bietet uns Schwierigkeiten und Probleme. Reicht das nicht aus, dann schaffen wir uns eigene, indem wir uns Ziele setzen. Und dann müssen wir natürlich nicht willkürlich vorgehen, damit wir sinnvoll vorgehen können, das nennt man dann Lernen, müssen wir unser Denken entwickeln, klares Denken, Scharfsinnigkeit, auf der anderen Seite müssen wir unser Herzwissen entwickeln, das nennt man Intuition und dann brauchen wir einen Plan, eine Struktur, die wir permanent dann anpassen müssen, aber den brauchen wir mal und wir müssen wissen, wo wir hinwollen. Und dann haben wir dazu das Aufnehmende, das weibliche Prinzip im alten Sinn, das ist die Welt, die wir gestalten. Und aus dieser Reibung, da sind wir wieder in den anderen drinnen, mit Yin und Yang, mit dem und den, nimmt die Welt für uns Form an. Und diese Welt, die Form annimmt, sollte in Richtung Wirklichkeit gehen. Die Wirklichkeit ist das, was im Hintergrund wirklich vorhanden ist, energetisch gesehen. Wir sollten uns den immer stärker annähern. Das nennt man Leben. Und innerhalb dieses Prozesses wachsen wir. Wir wachsen in dem, wie wir uns wahrnehmen, aber wir nehmen ja aus meiner Sicht nur einen Bruchteil von uns wahr und für das andere haben wir nur diesen Begriff, den man gern Seele nennt, was immer man sich darunter vorstellt, aber eigentlich sollte sich das, was wir wahrnehmen, Richtung diesem Seelenpotenzial bewegen und auszuschöpfen beginnen. Und das in der Welt sichtbar machen. Damit diese Welt, in der wir leben, zur Wirklichkeit wird, aus der wir kommen.
Das muss ich mir jetzt alles nochmal anhören, jetzt den Schlusssatz. Okay, also ich würde sagen, das reicht jetzt für heute. Es sind jetzt 27 Minuten geworden. Also gut, dass wir 2 Teile draus gemacht haben. Und falls du die ersten 3 Gesetze nicht mitbekommen hast, dann nochmal den ersten Teil anhören. Okay,
dann bis zum nächsten Mal.
Und tschüss.